begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 154 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 6. Oktober von Kire und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über aktuelle Arbeiten und Erfolge der digitalen Gesellschaft Schweiz und ich begrüße den Kire ganz herzlich heute Abend. Hallo Kire.
Hallo Ralf, hallo zusammen. Freut mich sehr, hier zu sein.
Habt ihr es schon geschafft, alle Champagnerkorken bei euch aufzusammeln?
Wir haben dann doch auch noch etwas gefeiert am vorletzten Sonntag, nach der langen Zitterpartie dann auch das Abstimmungsresultat definitiv festgestanden ist, wenn du auf dieses ansprichst.
Genau, darauf spreche ich an. Und der Titel ist irgendwie ein bisschen falsch gewählt. Aktuelle Arbeiten und Erfolge der digitalen Gesellschaft Schweiz. Da gibt es sicher noch mehr. Wir werden uns heute eigentlich auf zwei Themen konzentrieren, die aktuell so im medialen Fokus stehen, nämlich die EID und FÜPF. Kannst du dann nachher erklären, was es mit dem Öpf genau auf sich hat. Hausmitteilungen haben wir heute keine, weshalb wir direkt ins Thema einsteigen. Und nach der Begrüßung, Kire, magst du dich vorstellen? Also ich denke, in der Schweiz kennt dich jedes Kind oder vielleicht nicht jedes Kind, aber in Deutschland und Österreich vielleicht nicht. Kire, wer bist du? Was machst du?
Ja, mein Name ist Erik Schönenberger, Kire genannt. Ich bin Co-Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft hier in der Schweiz. Mein ursprünglicher Background ist die Informatik und bin jetzt aber seit einigen Jahren für die digitale Gesellschaft tätig. Und die digitale Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisation, die sich aus zivilgesellschaftlicher Perspektive um alle diese Digitalisierungsthema kümmert, die Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Das sind dann so Themen wie künstliche Intelligenz, Überwachung, Plattformen, aber auch Infrastruktur, Open Data, Datenschutz, Datensicherheit etc. etc. Uns gibt es seit 15 Jahren. Wir machen vor allem Advocacy-Arbeit, das heißt, wir sprechen viel mit PolitikerInnen und Behörden und führen aber auch wichtige Events zu den Themen durch und bieten auch Dienstleistungen und Ratgeber etc. an. Wir sind also breit aufgestellt und das ist so meine Tätigkeit, die ich nun mache.
15 Jahre schon. Du bist der Geschäftsführer. Wie heißt deine Position?
Ich bin Geschäftsleiter, respektive jetzt neu seit letztem Monat Anführungs- Schlusszeichen nur noch Co-Geschäftsleiter, weil ich habe jetzt da eine weitere Person an meine Seite bekommen. Das ist Rahel Estermann, die uns jetzt seit letztem Monat unterstützt. Und insbesondere bin ich schmunzelnd etwas zurückgestuft worden und wir gehen jetzt mit doppelter Kraft in die Zukunft.
Ah, das klingt sehr gut. Eine Co-Spitze, das gefällt mir. 15 Jahre hast du gesagt, gibt es die DigiGES schon. Wie lange hast du denn da jetzt die Leitungsposition inne gehabt?
Also ich bin schon an der allerersten Besprechung, am allerersten Treffen war ich schon beteiligt. Ich war auch an einer Vorläuferorganisation maßgeblich schon involviert und wir hatten da gesehen, dass es etwas politische und Kampagnenarbeit auf uns zukommt. Und dann haben wir uns überlegt, wir sollten uns mit weiteren Akteuren und Organisationen in der Schweiz zusammensetzen, zusammentun. Und das war dann vor 15 Jahren der Vorläufer oder eben die Gründungsidee zur digitalen Gesellschaft. Und ich war dann hatte die Position dann lange so etwas inoffiziell inne. Ich habe das auch ehrenamtlich gemacht und bin dann 2017 zuerst in einem kleineren Pensum eingestiegen und seit 2019 mache ich das als Fulltime. Und jetzt sind so nach und nach sind weitere Personen hinzugekommen. Wir sind jetzt ungefähr 350 Stellenprozente. Aber die große Teil unserer Arbeit stützt sich auf Ehrenamtliche. Also wir sind vor allem eine zivilgesellschaftliche Organisation, bauen sehr stark auf der Community auf. Also es sind irgendwie etwas über 1200 Mitglieder und etwa 10% davon sind auch wirklich aktiv, die uns in unseren Arbeiten unterstützen. Und das gibt so eine gute Mischung zwischen einer Geschäftsstelle, die sich auch tagsüber über die Themen kümmern kann, und dann auf der anderen Seite über diese geballte Power, die eben eigentlich nur eine zivilgesellschaftliche Organisation in ihrer Vielseitigkeit stemmen kann.
Mhm. Damit jetzt niemand falsch rechnet, also 350 Stellenprozente, damit meinst du 3,5 Leute, richtig?
Das sind so 100% Äquivalenten, sind das 3,5 Leute. Ja. Genau, das ist verteilt auf einiges mehr. Also wir sind 4, 5, 6, 7 Personen aktuell.
Nicht, dass jemand denkt, ihr hättet 350 Mitarbeitende.
Da sind wir noch etwas davon entfernt. Ja. Wir arbeiten daran.
Ja, genau. Ich habe das mit den Champagner, wie heißt das eigentlich in der Schweiz? Champagner-Zapfen? Champagner-Korken?
Ist ein Zapfen.
Ein Zapfe, genau. Also Zapfen gleich Korken. Und in Deutsch würde das Sektkorken heißen. Und eben in der Schweiz wäre das der Shampus-Zapfen. Genau, also damit spreche ich natürlich auf die Annahme des EID-Gesetzes an, was ihr als großen Erfolg eingefahren habt. Erzähl doch mal ein bisschen was über eure Leistung, die Vorgeschichte, was dann geschah und wie ist es schlussendlich rausgekommen?
Ja, also tatsächlich hat es eine längere Geschichte. Es ist ja das zweite Mal, dass die Schweizer Bevölkerung über ein EID-Gesetz abstimmen kann. Beim letzten Gesetz, also beim ersten Anlauf, da haben wir zusammen mit Public Beta, das ist heute die Stiftung für direkte Demokratie, haben wir zusammen das Referendum ergriffen. Also damals waren wir gegen das Vorhaben, das damalige EID-Gesetz. Das war auch eine Lösung, die vorgesehen hätte, dass der Ausweis von privaten Organisationen herausgegeben worden wäre und dass eben insbesondere auch all die Datenschutzaspekte nicht zentral verankert waren. Und daher hatten wir eben das Referendum ergriffen und dann auch mit fast 65% Nein 2021 gewonnen. Wir haben uns aber nicht per se gegen eine EID ausgesprochen, sondern es sollte eben eine EID sein, die den Bedürfnissen der Menschen in der Schweiz zugegen kommt und bei dem eben die Datenschutzprinzipien wie Privacy by Design, Privacy by Default ganz zentral verankert sind. Und aus dem Abstimmungssonntag damals heraus gingen dann Überlegungen, um im Parlament Vorstöße zu machen, um eben eine EID zu schaffen, die diesen Prinzipien folgt. Und das gab dann 6 Motionen, die wurden von allen Fraktionen im Parlament eingereicht. Und das waren dann die Eckpunkte für die weiteren Entwicklungen, die sich dann über die nächsten Monate und Jahre dann ergeben haben und jetzt dann schlussendlich zur erneuten Abstimmung geführt haben, die jetzt eben vor etwas über einer Woche stattgefunden hat. Der Prozess war aber ziemlich lange, also obwohl auch die Eckpfeiler, die Motionen vorgegeben hatten, gab es dann doch auch noch Lücken im zuerst Vorentwurf und dann auch im Entwurf im Parlament. Und da haben wir den Prozess dann sehr stark begleitet, um da eben auch noch die nötigen Verbesserungen hinzubekommen, damit es jetzt eben zu einem Gesetz dann gekommen ist, zu dem man auch zustimmen kann.
Mhm. Jetzt, die Abstimmung ist ja denkbar knapp ausgegangen, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, ich sag mal, das war so 50-50 und irgendwie plus 0, irgendwas für die Befürworter und minus 0, irgendwas für die Gegner. Du hast die Zahlen sicher genauer im Kopf, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig daran ist, dass man doch die Hälfte der Bevölkerung dafür und die andere Hälfte dagegen hat. Und es gibt da gewisse Bedenken, sowohl von der Befürworterseite als auch von der ablehnenden Seite. Also Kira, ihr wart ja auch nicht 100% mit dem Ergebnis zufrieden. Und ich glaube, dass ihr den Argumenten der Gegnerschaft auch etwas abgewinnen könnt. Bin mir da nicht ganz so sicher. Kannst du die strittigen Punkte, die jetzt noch im Raum stehen, kannst du die mal kurz erläutern?
Ja, also tatsächlich die grundsätzlichen Befürchtungen, die auch die Gegnerschaft jetzt ins Feld geführt hat, können wir natürlich sehr gut nachvollziehen. Also es geht jetzt insbesondere eben alles, was sich um Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre dreht. Allerdings waren jetzt auch die Schlussfolgerungen denn daraus schon auch etwas überzogen. Also da wurden dann auch immer gleich auch Vergleiche gezogen mit einer EID, wie sie dann vielleicht in Indien besteht, oder mit Social Credit Score Systemen, wie es in China sie gibt, und die jetzt mit der Realität und dem Gesetz und den Absichten, wie wir sie jetzt in der Schweiz schaffen, wenig gemein haben. Aber natürlich alle diese Themen, die muss man angehen, die wurden aber auch sehr stark berücksichtigt, und jetzt gibt es noch die eine oder andere Sache, wo man bestimmt jetzt auch das Auge darauf haben muss. Und es gibt jetzt auch ganz aktuell noch die Möglichkeit, Stellungnahmen einzureichen für die Verordnung, also die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz, die nochmals für Konkretisierungen sorgt. Und auch hier werden wir uns jetzt nochmals einbringen, um jetzt zum Beispiel auch beim Thema Überidentifikation, also dass eine Idee oder ein solcher elektronischer Ausweis eben nicht bei Geschäften verlangt wird, wo das nicht vorgesehen ist, dass da sehr stark darauf geguckt wird und dem auch weiter ein Riegel geschoben werden kann.
Genau, also du hast schon, also ich habe hier bei uns in den Shownotes, könnt ihr dann auch nachschauen, mal so ein paar Bedenken aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die vollständig sind. Überidentifikation hast du schon genannt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel für Überidentifikation. Also angenommen, du musst irgendwo einen Altersnachweis hinterbringen, dass du volljährig bist, dann lautet ja die einzige Information, die man geben möchte, ja, diese Person ist volljährig und weder ein Geburtsdatum noch ein Name noch sonst irgendetwas. Und die Technik, die das dann implementiert, also die EID implementiert, sollte halt auch sicherstellen, dass für den Anwendungsfall auch nur die notwendige Information übermittelt wird und nicht mehr. Ist das richtig erklärt?
Ja, genau, das ist so. Und was es jetzt hier gibt, das sind dann auch Möglichkeiten, um entsprechende Verstöße melden zu können, und das hat dann Sanktionen zur Folge, also insbesondere auch, dass dann Leute, die sich dann auch an derselben Instanz, bei demselben Verifier wieder ausweisen möchten, dass die bei diesem Ausweisvorgang entsprechend gewarnt werden, und das ist natürlich sehr wichtig, dass diese Mechanismen dann sehr schnell eingeführt werden und dass auch Missbrauchsmeldungen schnell beantwortet und die nötigen Schritte eingeleitet werden, und zwar jetzt nicht nur damit individuell dann entsprechend diese Ausweisvorgänge gesteuert werden können, sondern auch um ein größeres Bild zu bekommen, gibt es denn überhaupt solche Übertretungen, in welcher Form kommen sie vor, bei welchen Unternehmen kommen sie vor, um dann da allenfalls auch nachbessern zu können. Ich gehe jetzt aktuell nicht davon aus, dass das notwendig sein wird, aber es ist auf jeden Fall sicherlich wichtig, um das genau zu beobachten, wie sich das entwickeln wird.
Dann gibt es als weiteren Punkt das Bedenken der Unverknüpfbarkeit. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, was das bedeutet. Ich vermute, das steht auch im Zusammenhang mit der Profilbildung.
Ja, das steht da ganz konkret im Zusammenhang, das vermutest du ganz richtig. Und zwar geht es da darum, dass wenn du eben jetzt, also wenn du dich normal ausweist, dann über, also ganz herkömmlich, also mit Name und Adresse, dann ist es ja bereits über diese Angabe rein technisch möglich, ein Profil zu bilden, weil man ja eben weiß, wer du bist. Ganz anders ist es jetzt aber, wenn du eben beweisen möchtest, dass du über 16 bist oder über 18 bist, dass du eben zum Beispiel irgendwie dein Bier oder deine Zigaretten online bestellen darfst. Da gibt es ja dann keine Information unter Umständen, die nötig ist, die dich eben als Person identifiziert. Und da ist es wichtig, dass es keine technische Information beim Vorgang gibt, die eben eigentlich den einen Ausweisvorgang mit einem nächsten Vorgang dann zusammenführen lässt. Und zwar so weder beim selben Verifier, also wenn ich bei derselben Stelle mich nochmals ausweise, dass ich eben 16 oder 18 oder 65 bin, aber auch nicht dann über diesen Verifier hinaus, dass diese verknüpfbar sind. Und das ist diese Unlinkability, also diese Unverknüpfbarkeit, die gewährleistet sein muss. Und dies ist mittlerweile technisch gelöst. Da hatte der Bund noch nicht ganz konkret gewusst, wie er das machen möchte. Das war noch vor einem Jahr, da wurden dann aber noch Forschungsgelder gesprochen. Und mittlerweile ist das klar und da gibt es auch eine technische Lösung, wie man das macht. Und ganz einfach gesprochen funktioniert das nun so, dass du in dem Sinn nicht nur eine ID bekommst, sondern eigentlich einen ganzen Batch, einen ganzen Bündel an EIDs bekommst, die du dann für einzelne Ausweisvorgänge verwenden kannst. Und wenn diese durch sind, kannst du dir auch neue Anführungszeichen lösen und diese dann wieder verwenden. Und dies sorgt dann dafür, dass eben die einzelnen Ausweisvorgänge nicht miteinander verknüpft werden können.
Genau, da fällt mir gerade ein, es gibt bei DNIP-CH eine dreiteilige Serie, wo diese technischen Hintergründe der EID sehr gut und anschaulich erklärt sind, werde ich auch noch in die Shownotes mit reinnehmen. Also wer sich für die technischen Hintergründe interessiert, wie das funktioniert, dass es eben technisch nicht nur eine EID gibt, sondern eine, wie soll ich sagen, anwendungsfallbezogene Kennung oder ein Token gibt, der kann das dann nachlesen. Kennst du die Serie von DNIP-CH?
Ich lese DNIP regelmäßig, ja klar. Also das ist ganz generell ein empfehlenswertes Portal, insbesondere aus der Schweizer Perspektive jetzt, aber nicht nur, die eigentlich so diese digitalpolitischen Thema eher aus einer technischen Perspektive beleuchten und beschreiben. Das ist ein sehr gutes Team, das dahinter steckt. Ja. Nur zu empfehlen.
Okay, dann nächster Punkt, Open Source. Also was, ich meine, man hat ja die Client-Seite, man hat die Server-Seite. Beim Client, ich habe es noch nicht ausprobiert, gibt es irgendeine Test-App mit einem seltsamen Namen, Svio oder?
Ja, ich glaube, das spricht sich etwa so aus. Keine Ahnung, wie man sich zu so einem Namen entscheiden kann, aber es wird Gründe gegeben haben.
Ja, ja. Gut, ich meine, es gibt ja schon mehrere Sachen, die heißen irgendwie Schweiz-ID, Swiss-ID oder Swiss, also französisch geschrieben ID. Vielleicht hat man da auch versucht, sich abzugrenzen, um nicht in diese Namensgleichheit hineinzufallen.
Möglich, möglich. Ja,
anyway, was ich gelesen habe, ist, dass der Quellcode des Backends, also insbesondere des Ausstellungsprozesses, nicht Open Source ist.
Dürfte wahrscheinlich so sein. Also grundsätzlich ist es so, dass der komplette Code von allen Komponenten offengelegt werden muss. Das sieht das Gesetz so vor. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, die vorgesehen sind, und zwar dies insbesondere dann, wenn Lizenzbestimmungen oder Sicherheitsgründe dem entgegensprechen. Meine Vermutung ist, dass alle Komponenten tatsächlich freigegeben werden. Eine Ausnahme dürfte aber tatsächlich der Teil sein, der den Gesichtsabgleich serverseitig macht. Also beim Online-Ausstellungsprozess wird ein Gesichtsabgleich stattfinden, also mit dem Gesicht, das vor dem Gerät sitzt und eine EID beantragen möchte, mit dem Bild, das in der Passdatenbank abgelegt ist. Und wünschenswert ist sicher, dass dieser komplette Code freigegeben wird. Ich glaube aber nicht, dass wir dies erreichen werden. da auch diese Algorithmen dann wohl auf künstlicher Intelligenz basieren werden und wahrscheinlich dann sicherheitsrelevante Gründe aus Sicht des Bundes dagegen sprechen. Die werden uns sicherlich dafür einsetzen. Wichtig ist aber auch darauf hinzuweisen, dass wer diesen Prozess so nicht durchspielen möchte, also insbesondere weil da auch Aufnahmen dann abgelegt werden, um Identitätsdiebstahl zu verhindern, der oder die kann das auch im Passbüro machen, wo eben dann keine solche Daten erhoben werden. Das einfach vielleicht noch als Hinweis für Leute, die diesem Prozess eher skeptisch gegenüberstehen, zu denen ich auch gehöre. Wir haben dem Bund auch immer davon abgeraten, das so zu machen. Aber mindestens gibt es auch eine Alternative, um das vor Ort offline im Passbüro machen zu können.
Was ich jedem empfehlen kann, weil ich glaube, also es gab mal einen Artikel darüber, dass das Passbüro in Zürich, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten in der Schweiz ist, ist wohl so ein Musterbeispiel für eine ganz tolle Digitalisierung in der Verwaltung. Und ich kann das nur bestätigen, also wer schon mal auf dem Passbüro in Zürich war, das geht sowas von schnell und effizienter ab. Also wenn ich mir dann mal meine EID besorgen werde, werde ich das auch auf dem Passbüro in Zürich machen. Kennst du, warst du da schon mal?
Ich war schon mal da, sogar schon, also nicht in Zürich, sondern im Aargau, und ich musste auch mal einen Notpass beantragen. Und das ging auch. Also wirklich ratzfass. Also ich habe irgendwie morgens um 9 angerufen und irgendwie um 11 Uhr hatte ich irgendwie den Ausweis, musste aber noch eine Stunde reisen. Also das war schon wirklich, wirklich erstaunlich, wie fix das geht. Ja, genau.
Kommen wir zum letzten Kritikpunkt, der mir da eingefallen ist. Ich habe das mal schleichender EID-Zwang genannt. Also da geht es um die Freiwilligkeit. Also ich denke, die Freiwilligkeit ist schon gegeben. Du brauchst keine EID. Du kannst nach wie vor herkömmliche Identifikationsmittel verwenden. Ich glaube, die Kritik richtet sich hier so ein bisschen... Ja, theoretisch kannst du ja, aber im praktischen Umgang wird es dann eben auf einen schleichenden EID-Zwang über eine gewisse Zeit hinauslaufen. Wie siehst du das?
Ja, also es ist im Gesetz selber ist es jetzt aktuell mal so vorgesehen, dass wenn dein Prozess eine Stelle vor Ort vorsieht, dann muss das auch ohne EID wahrgenommen werden können. Also das heißt, wenn es einen Schalter gibt, dann ist es nicht so, dass du dann auch da plötzlich eine EID brauchst, sondern da müssen auch immer die herkömmlichen Ausweise akzeptiert werden. Die Frage ist jetzt aber, und das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage vom EID-Gesetz, sondern halt dann auch von den allen weiteren Gesetzen, ob und wie da eine Authentifizierung gelöst ist. Und das muss dann auch eben in den entsprechenden Vorlagen diskutiert werden. Uns ist es vor allem wichtig, dass die Dienstleistungen auch immer noch vor Ort bestehen bleiben, dass da entsprechend die Zugänglichkeit bestehen bleibt, dass alle Personen mitgenommen werden können. Wenn wir dann reine digitalen Prozesse haben für gewisse Dienstleistungen, wenn wir zum Beispiel über ein elektronisches Patientendossier sprechen, das dann eben halt tatsächlich rein digital stattfinden soll, da lässt sich dann schon noch trefflich darüber diskutieren, ob es neben einer EID auch noch andere Varianten geben soll. Ich bin da eher der Meinung, dass da die EID eigentlich eine datensparsame und sehr sichere Lösung ist, dass ich jetzt da nicht unbedingt noch ein anderes Login-Verfahren vorsehen würde, um da eine Authentifizierung machen zu können, und würde auch vermuten, dass Leute, die ein elektronisches Patientendossier sich anlegen lassen, verwenden, wie auch immer, dass die wahrscheinlich auch eine EID nutzen würden oder auch nutzen wollen. Aber das ist dann tatsächlich eine Aushandlung in jedem einzelnen Geschäft. Wichtig ist, uns aber, dass es Möglichkeiten gibt für auch alle Leute, die nicht digital zugänglich sind, die vielleicht kein Smartphone haben, die sich mit diesen technischen Möglichkeiten jetzt nicht beschäftigen möchten, dass die nach wie vor natürlich den Zugang haben und dass es für die alternative Möglichkeiten gibt, das ist uns sehr zentral.
Und ich bin mir sicher, dass die Digitale Gesellschaft Schweiz die Implementierung der EID auch weiterhin verfolgen wird.
Also das werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen, wie das weiter funktioniert und eben insbesondere bei allen Gesetzen, die dann eben eine Authentifizierung vorsieht und da die Fragen dann immer beleuchten, welche sind jetzt da die Alternativen, die es gibt, damit wir eben Leute mitnehmen. Und ich spreche jetzt da eben nicht nur unbedingt Leute an, die keine EID haben, sondern auch Leute, die kein eigenes Smartphone zum Beispiel besitzen. Wie haben die Zugang zu allen Behördendienstleistungen?
Genau. Also wir haben viel von Champagnerflaschen gesprochen. Beim nächsten Thema kann man die noch nicht öffnen. Ich sag mal, nach der Arbeit ist vor der Arbeit, weil mit der Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, kurz FÜPF, versucht unser Bundesrat Beat Janz als Leiter des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements und ehemaliger Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, das Parlament über den Verordnungsweg zu umgehen. Kira, worum geht es hier konkret?
Ja, also das ist tatsächlich eine Krux und die Vorlage, die uns da präsentiert wurde, anfangs 2025, ist sehr umfangreich. Sie ist auch sehr technisch. Wir mussten da auch zuerst mal das Ganze auseinandernehmen und schön darstellen, was überhaupt in diesen einzelnen Artikeln vorgesehen ist. Also das ist wirklich super komplex. Im Kern geht es aber darum, das, und das ist der zentrale Kritikpunkt, es gibt noch viele andere, aber das ist der zentrale Kritikpunkt, geht es darum, dass für praktisch alle Online-Dienste in der Schweiz eine Identifikationspflicht eingeführt werden soll. Und zwar dann, wenn der Dienst von mindestens 5000 Personen verwendet wird, und das ist natürlich sehr schnell gegeben, oder ich würde mal sagen, jeder Dienst, der irgendwie kommerziell erfolgreich sein möchte, der reißt diese Grenze und muss dann also entsprechend eine Identifikationspflicht einführen, und das sind jetzt nicht nur, für ein Schlusszeichen, nur irgendwie Messenger-Dienste gemeint, sondern da geht es eigentlich um alle Möglichkeiten, die uns erlaubt, digital zu kommunizieren, also zum Beispiel auch kollaborativ ein Dokument zu bearbeiten. Das wäre typischerweise ein Dienst, der eine Kommunikation ermöglicht. Und wenn wir das jetzt da gemeinsam nutzen möchten, dann müssen wir uns entsprechend identifizieren. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Ausweis sein, aber irgendwie etwas Äquivalentes. Das könnte dann zum Beispiel eine Handynummer sein, wo man sich dann irgendwie einen Code zusenden lassen muss, und das würde natürlich dann eine vertrauliche Kommunikation verunmöglichen. Das betrifft dann natürlich nicht auch uns, sondern auch Berufsgruppen, die zum Beispiel einem Berufsgeheimnis unterstehen, wie zum Beispiel den Anwältinnen oder auch Journalistinnen, die dann nicht mehr vertraulich kommuniziert werden könnten, wenn diese Verordnung eingeführt wird. Und du hast es in deiner Einleitung auch schon angetönt, und das ist auch etwas die Krux an der ganzen Sache, ist, dass es auf dem Verordnungsweg geschehen soll, also nicht in einem Gesetz, das auch im Parlament debattiert werden könnte, dass man am Ende auch ein Referendum ergreifen könnte und da würde es auch zu einer Volksabstimmung kommen, sondern das ist auf dem Verordnungsweg, also aus den Ausführungsbestimmungen, da nimmt sich jetzt der Bundesrat die Freiheit an und für ein Schlusszeichen heraus, eben diese Verschärfung zu erlassen. Da gab es jetzt im Frühling immerhin gab es eine Vernehmlassung, also da konnte sich die Öffentlichkeit dazu äußern, nachdem wir die den Umfang dann wirklich erfasst haben, haben wir uns auch mit verschiedensten Akteuren ausgetauscht. Das hat dann doch für einigen Wirbel auch in der Schweiz gesorgt. Es sind sehr viele Stellungnahmen zusammengekommen. Die sind eigentlich, wenn man zusammenfassen möchte, sehr klar, eindeutig und müsste man zusammenfassen unter dem Wort vernichtend. Aber die Botschaft ist noch nicht angekommen beim Bundesrat und im Departement. Da gilt es jetzt noch abzuwarten, was kommen wird.
Worum geht die Regierung damit demokratische Prozesse?
Ja, weil unseres Erachtens gibt es das Gesetz nicht her und die Bundesverfassung sowieso nicht, dass man so etwas einführt. Und von daher ist es eine Umgehung des Legalitätsprinzips, also dass eine solch umfassende Anpassung, eine solche Verschärfung nicht ohne eine parlamentarische Debatte laufen darf. Wir sind der Meinung, es ist eben, wie gesagt, auch nicht mit der Bundesverfassung vereinbar. Also das heißt, auch da, selbst wenn der Gesetzgeber der Meinung ist, man möchte so etwas einführen, geht das eigentlich nicht. Das wäre ein Verstoß gegen die Bundesverfassung und die Menschenrechte. Ich will auch da etwas zu sagen, das ist auch immer im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung zu sehen. Also die Schweiz kennt ja seit einigen Jahren eine Vorratsdatenspeicherung, also eine Speicherung der Metadaten der Kommunikation, also was jetzt insbesondere Handykommunikation und E-Mail-Kommunikation etc. betrifft. Und gegen diese Vorratsdatenspeicherung haben wir schon seit über 10 Jahren führen wir Klage dagegen. Da ist diese Klage ist aktuell hängig am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Hier erwarten wir eigentlich dann hoffentlich demnächst ein Urteil. Das wäre so in den nächsten Monaten zu erwarten. Vielleicht dauert es auch noch ein Jahr. Und das ist eigentlich auch das grundsätzliche Übel oder das Übel, das der ganzen Gedankengang zugrunde liegt, also eben eigentlich die Vorratsdatenspeicherung, der jetzt mit dieser Identifikationspflicht, die da jetzt nochmals entscheidend ausgebaut werden soll.
Also dieses Thema hat ja in, ich will nicht sagen in Europa, aber zumindest im deutschsprachigen Raum eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Schweiz wurde aufgrund ihrer politischen Gestaltung und ihrer Datenschutzrechte bisher als ein Raum angesehen, dem man vertrauen kann. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Verordnung dem Schweizer Datenstandort Schaden zufügt. Also man konnte lesen, dass Firmen wie Proton, also kennt ihr vielleicht von Proton Mail, oder Threema, dem Messenger, der auch vom Schweizer Militär verwendet wird, dass die mit Wegzug drohen. Ich möchte das ein bisschen relativieren, weil man liest in den technischen Medien oft falsche Darstellungen. Also Proton hat nicht mit dem Wegzug aus der Schweiz gedroht, sondern investiert in ihrem KI-Bereich in Deutschland und Norwegen. Und Threema, das konnte man heute noch mal nachlesen, also der Messenger Threema, die drohen auch nicht mit Wegzug, sondern sie warten eigentlich ab, wie sich jetzt dieses Pfüpf ausgestaltet und wollen dann noch entscheiden. Dennoch titelt das Portal Golem, die Schweiz zerlöchert ihren Datenschutz. Wie, Kira, wie ordnest du das ein und was unternimmt die DigiGuess in diesem Fall?
Ja, also da hat Golem nicht Unrecht. Also wenn die Verordnung so eingeführt würde, wäre das tatsächlich verheerend. Die Umsetzung wäre sehr schädlich für den Datenstandort Schweiz. Nicht zu vergessen wäre auch, das ist eigentlich noch eine interessante Begebenheit, dass diese Bestimmung nur für Firmen mit Sitz in der Schweiz gelten würde. Also das heißt, Threema wäre betroffen, WhatsApp aber nicht. Und entsprechend ist es eigentlich auch ganz klar und das ist eigentlich offensichtlich, also dass dass das Geschäftsmodell von Threema, das ja sehr stark darauf setzt, dass es eben eine vertrauliche Kommunikation gewährleistet und dass es den Nutzen von uns Benutzerinnen ins Zentrum stellt, daher kostet auch die App einen kleinen Beitrag, aber dann werden eben dann unsere Daten nicht für Werbezwecke, Profilbildung etc. verwendet, dass dann ihren Zweck eigentlich oder ihr Geschäftsmodell dann entsprechend wegbricht und das hätte automatisch zur Folge, dass sie eigentlich wegziehen müssten, weil sie eben das so nicht mehr betreiben könnte in der Schweiz. Das wäre jetzt nicht gerade sofort, also selbst wenn jetzt auch diese Verordnung kommen würde, dann stehen da natürlich dann auch noch Rechtswege offen. Threema hat auch mal in der Öffentlichkeit darüber nachgedacht, allenfalls eine Volksinitiative zu lancieren, um das allenfalls dann noch zu ändern und in der Verfassung eine entsprechende Bestimmung zu haben, die das dann wieder drehen würde. Das sind aber alles längere Prozesse. Es sind eben, wie gesagt, auch Rechtsmittel möglich. Wir würden auch mit Sicherheit unsere Beschwerde, die wir eben in Straßburg hängig haben, dann mit einem weiteren Kapitel, mit einer weiteren Schrift bereichern und dann nochmals auf diese Ausweitung entsprechend eingehen. Und entsprechend würden das auch andere Organisationen in der Schweiz machen. Also da wäre auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber grundsätzlich ist es halt schon so, dass der Schaden dann erst mal angerichtet ist. Auch aber, und vielleicht noch eine Klammerbemerkung, ist aber schon auch, dass der Schweizer Datenschutz jetzt nicht gleichwertig ist und nicht ganz zu vergleichen ist, wie ihn dies zum Beispiel die Europäische Datenschutzgrundverordnung erlässt. Da gibt es doch einige Unterschiede. Da sind wir etwas weniger streng und stark und strikt mit unserem Datenschutzgesetz. Also von daher war das immer schon etwas so, dass die Schweiz da eher einen etwas besseren Ruf genossen hat, als dass sie ihn vielleicht verdient. Eben wie gesagt, es gibt ja auch die Vorratsdatenspeicherung schon. Wir haben auch eine Kabelaufklärung, also das ist die Überwachung vom Geheimdienst, die die Glasfaserkabel abzapft. Also wir sind da überhaupt nicht die MusterschülerInnen, was den Datenschutz anbelangt. Aber das ist natürlich schon so, diese Verordnung, das würde das Ganze schon noch sehr deutlich verschärfen.
Jetzt reißt du hier aber die Schweizer Digitalwirtschaft ganz runter, Kira. Also ja, es ist schlechter als DSGVO. Und, ja, ich stimme dir zu. Aber das ist sicher ein Punkt, an dem die Schweiz mal arbeiten müsste.
Genau, das ist eigentlich da, wo wir eigentlich raus müssten. Also schlussendlich sollte sich die Schweiz an diesen Firmen, die eben Geschäftsmodelle haben, die die Benutzerinnen und Benutzer ins Zentrum stellen und ihre Rechte ins Zentrum stellen und den Datenschutz ins Zentrum stellen. Das müssten wir uns eigentlich als Gesellschaft und als Datenstandort Schweiz und auch als Wirtschaft in der Schweiz zu Herzen nehmen und da eigentlich unsere Geschäftsmodelle ausrichten. Ich bin auch der Ansicht, dass wir hier ein Unterscheidungsmerkmal haben, das uns auch hier irgendwie eine gute Möglichkeit gibt, um die Digitalwirtschaft auch zu stärken. Und wir müssen nicht irgendwie den Geschäftsmodellen nachrennen, die die Unternehmen in den USA zum Beispiel hauptsächlich vertreten. Das ist nicht das, was irgendwie gewinnbringend in Europa oder aus einer schweizerischen Perspektive im Zentrum stehen sollte und verkauft werden sollte, sondern eben ganz im Gegenteil. Das Unterscheidungsmerkmal wäre eben guten Datenschutz nutzen für die Benutzerinnen ins Zentrum stellen und dann würden wir auch die Wirtschaft stärken.
Ja. Jetzt gibt es noch viele weitere Themen, die der digitalen Gesellschaft Schweiz am Herzen liegen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich das jetzt mal ausklammern. Da würde ich gerne mit dem Kieran andermal drüber reden. Was mir noch wichtig ist, ist die Frage, wie vernetzt die digitale Gesellschaft Schweiz innerhalb der Schweiz und auch in Europa ist?
Wir sind ziemlich gut vernetzt, insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus sind wir Mitglied bei EDRI, das ist der European Digital Rights. Sie haben ihren Sitz in Brüssel. Das ist eigentlich die digital-zivilgesellschaftliche Organisation in Europa, die sich eben eigentlich für die BürgerInnenrechte, die Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt. Und da sind wir schon seit einigen Jahren Mitglied und auch aktiv mit dabei.
Ja, es gibt's. Ist digitale Gesellschaft eine Marke? Gibt es das auch in Österreich und in Deutschland unter diesem Namen?
Also es gibt in Deutschland einen Verein mit demselben Namen. Wir sind aber ansonsten nicht miteinander verbandelt. Wir tauschen uns da und dort aus, aber auch nicht jetzt in einem geregelten, mit einem geregelten Charakter. Das ist mehr informell. Wir teilen dieselben Werte, haben aber ansonsten eben eigentlich keine Verbindung. Mhm.
Kire, wie kann man die Arbeit der 350 Mitarbeitenden der digitalen Gesellschaft Schweiz unterstützen?
Genau, also am liebsten, indem man Mitglied wird, genau, da kann man Teil von einer sehr starken Community werden, die uns trägt, die uns prägt. Wir haben sehr viele Gefäße, in die man sich einbringen kann. Es sind dann aber natürlich auch Spenden und sonst einfach Empfehlungen gefragt. Und ja, guckt uns euch mal auf unserer Webseite um, vielleicht spricht euch das an, tragt euch doch gerne ein.
Genau, und wenn ihr euch auf der Seite der Digitalen Gesellschaft Schweiz die ganzen interessanten Themen angeguckt habt und da vielleicht auch mal einen Spendenfranken oder einen Spenden-Euro eingeworfen habt, dann könnt ihr natürlich auch auf GNU-Linux.ch gehen und zusammen mit der Community an Themen arbeiten, über Artikel, über Podcast-Teilnahmen und damit eine riesige Wissensbasis erweitern, um freie Software im deutschsprachigen Raum zu erweitern. Kire, herzlichen Dank für diese Aufnahme. Das war, glaube ich, sehr informativ, insbesondere für die Schweizer Bürger und Bürgerinnen, aber nicht nur.
Danke ebenfalls, hat mich sehr gefreut.
Ja, wünsche ich euch wie immer eine schöne Restwoche. Das war Captain It's Wednesday, Folge 154. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Macht's gut, danke, Kire.